Er ist der Ursprung allen Lebens. 1. Mose 1, Vers 1. Und unser Ziel in Ewigkeit, Offenbarung 22. Dieses Lied bringt eigentlich die ganze Heilsgeschichte Gottes wunderbar auf den Punkt. Vielen Dank für diese Liedauswahl. Das hat uns genau auch in das Thema eingeführt, worum es uns die beiden letzten Tage schon gegangen ist und auch heute wieder gehen soll. Wir verfolgen so ein bisschen Gottes Heilsgeschichte, das große Bild der Bibel miteinander in der fortlaufenden Geschichte Gottes, wie sie uns in der Bibel offenbart wird. Wir wollen uns heute drei Punkte anschauen. Einmal wollen wir uns Gottes Ort anschauen. Das werden wir gleich nochmal gucken, wo für die heute zum ersten Mal vielleicht da sind, wie sie hier reinfinden können. Dann wollen wir uns Gottes König anschauen, den Bund mit David, und zum Abschluss dann ein Fazit ziehen aus dem, was wir bisher so gelernt haben in den letzten drei Tagen. So, das Reich Gottes, habe ich ja gesagt, besteht aus einem Satz, den wir uns merken sollen. Wer kann diesen Satz einmal aufsagen? Das, was ich gesagt habe, was wir auswendig lernen müssen. Oder schaffen wir es alle gemeinsam? Fangen wir mal an. Gottes Volk. Ja, Segen und Herrschaft ist egal in welcher Reihenfolge. Wunderbar, ich bin richtig froh und richtig freue mich sehr, dass ihr das auswendig gelernt habt. Es ist so simpel. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und seinen Segen. Und ich sage schon, dieser kleine Satz, wenn man den sich einprägt und mit diesem Satz an die Bibel herangeht und das wie so einen hermeneutischen, also so ein Schlüssel hat, wie man die Bibel verstehen kann, dann kommt man schon zu sehr, sehr, sehr guten Schlussfolgerungen und man kann sich gleich sehr gut in dem Wort Gottes orientieren. Wir haben gesehen, dass genau diese Definition, die wir jetzt gerade so schön gemeinsam aufgesagt haben, dass die sich als allererstes wiederfindet, beziehungsweise findet sie schon vorher auch wieder, aber namentlich, also wirklich genannt, findet sie sich wieder in der Verheißung an Abraham. Und da können wir nochmal wiederholen, was wurde Abraham verheißen? Wer weiß es? Drei Worte sozusagen. Nachkommen, Volk wurde ihm verheißen. Land wurde verheißen. Und Segen, könnte man sagen, genau, universellen Segen. Und was dann auch noch nicht direkt im Bundesschluss mit drin ist, was aber auch Abraham schon verheißen war, ist, dass ein König kommen soll. Aus dir werden Könige hervorkommen, wurde an Abraham gesagt. Und hier ist es nochmal, Gottes Volk, das ist das Volk, was Abraham verheißen, was kommen soll, oder auch überhaupt das Volk Gottes in der ganzen Bibel, an Gottes Ort, Land wurde verheißen, unter Gottes Herrschaft und Segen, Segen wurde verheißen und Herrschaft, ein König, wurde verheißen. Und wie gesagt, wir schauen, gestern haben wir damit angefangen, haben uns die eine Hälfte angeschaut und heute schauen wir uns die andere Hälfte an, wie diese Verheißung letztendlich in der Geschichte der Bibel realisiert wurde, wie Gott das umgesetzt hat in seiner Geschichte. Und da haben wir diese Tabelle gesehen, die sehr gut ist, wenn man sich die so ein bisschen einprägen kann. Und dann kann man sehen, 1. Mose 12, das ist die Berufung von Abraham. Und ab da beschreibt die Bibel ganz klar und deutlich, wie jetzt Gott diese Verheißung umsetzt, dass aus Abraham ein großes Volk wird. Und am Ende von 2. Mose 18 sehen wir, dass ein Riesenvolk da ist. Dann in 2. Mose 19, haben wir uns auch gestern angeschaut, sehen wir dann den Bundesschluss am Sinai. Und bis Ende von 3. Mose beschreibt Gott, wie er seine Herrschaft und auch seinen Segen ausübt über sein Volk, was er aus Ägypten befreit hat. Heute schauen wir uns in Kürze an von 4. Mose bis Josua, wie der Ort Gottes jetzt hier in den Fokus kommt und dann vor allen Dingen ab Richter bis Ende von 2. Chronik Gottes König. Also wir sehen nochmal die Verheißung des Volkes, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Die Verheißung an Abraham, wie wurde es umgesetzt? Das haben wir gestern gesehen als Wiederholung. Abraham und Sarah bekommen einen Nachkommen, den Isaak. Isaak wiederum zwei Söhne, Jakob und Esau. Dann aus Jakob 12 Söhne, dann Josef nach Ägypten. Und dann, wie Gott sich vorstellt mit Ich Bin, der Ich Bin, Yahweh. Und wir lernen da zwei Prinzipien, die wir in dieser Geschichte sehen. Gott rettet durch Stellvertretung und Gott rettet durch Befreiung. Dann haben wir gesehen, die Verheißung, ich will dich segnen, auch 1. Mose 12, Vers 2. Und wie wurde das realisiert? Einmal, Gott gibt das Gesetz und macht damit deutlich, wenn ihr unter meinem Gesetz leben werdet, dann werdet ihr Segen empfangen. Und wie übt Gott sein Segen noch weiterhin aus? Durch seine Gegenwart beim Volk. Und das realisiert er, wie wir gesehen haben, durch die beiden Prinzipien. Einmal gibt er das Gesetz, womit er seine Herrschaft ausübt, und er kommt inmitten seines Volkes, er wohnt mitten unter seinem Volk in einem Zelt in der Stiftshütte und dadurch bringt er Segen für das Volk. Wir haben gesehen, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Ein heiliger Gott und sündige Menschen, was im Garten Eden nicht gut ging, sondern zur strikten Trennung geführt hat, wird jetzt realisiert, dass Gott eine Lösung schafft, und zwar das ganze Opfersystem. Dass man opfern konnte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und so haben wir gestern Abend, waren wir stehen geblieben und haben festgestellt, Gottes Volk, die Verheißung ist erfüllt. Gottes Herrschaft und Segen, die Verheißung ist erfüllt. Und jetzt begeben wir uns auf die Reise und schauen uns noch die letzten beiden Punkte an, wie Gott in der Geschichte, in der alttestamentlichen Geschichte, jetzt diese beiden Prinzipien, diese beiden Gebote, diese beiden Verheißungen an Abraham letztendlich umsetzt. Gottes Volk. Das heißt, durch Gesetz und Stiftshütte haben wir gestern Abend gesehen, ist die Herrschaft und auch der Segen Gottes wieder zu dem Volk Israel gekommen. Aber es gibt ein Problem. Das Volk war ohne Land. Sie waren aus Ägypten raus, befanden sich irgendwo in der Wüste, waren unterwegs, hatten aber kein Land. Dann sehen wir ein weiteres Problem, was auftritt. Jetzt könnte man ja so meinen, der Bund war gerade geschlossen am Sinai, die Gesetzestafeln waren gegeben, Gott war seinem Volk gnädig, Gott war seinem Volk nahe, er hat die Anweisungen gegeben und jetzt machen sie sich auf den Weg und direkt und geradeaus hinein in das verheißene Land. Aber nein, es kommt dort zu einem ungeplanten Aufschub, was wir auch noch sehen werden. Was ist die Lösung dieser zwei Probleme? Das eine Problem, die eine Lösung für das erste Problem ist, das Land ist von Gott schon verheißen, das Land ist vorbereitet und Gott möchte dieses Land geben. Und die zweite Lösung zu dem Problem ist, zwar keine erfreuliche, aber eine sehr notwendige, Gott muss Gericht üben. Sehr, sehr dramatisch, wie wir sehen werden. Also, 4. Mose, ungehorsam und ein ungeplanter Aufschub. Das Volk macht sich jetzt vom Berg Sinai auf dem Weg ins verheißene Land, relativ geradeaus. Und was passiert auf einmal dort unterwegs? Das Volk fängt an zu murren. Es fängt an zu meckern, es fängt an zu motzen. Auf einmal ist das Essen nicht mehr gut genug, obwohl Gott jeden Tag aufs Neue Essen vom Himmel sendet, das Manna, was sie sammeln können, was sie essen können. Und auf einmal fangen sie an zu sagen, das wollen wir alles nicht mehr haben. Das schmeckt uns nicht mehr, das ist alles öde und fade. Dann beschweren sich über Mose auf einmal, was er für eine komische Leitung hat und sind mit ihm nicht zufrieden. Dann sind sie schon eigentlich an der Grenze zum verheißenen Land Kanaan und sie senden Kundschaft da hinein und die Kundschaft da gucken sich das Land an, kommen wieder raus und sagen, tatsächlich, was für ein Land, Milch und Honig fließen dort. Ein wunderschönes Land. Aber die Leute, die da leben, das sind Riesen. Da haben wir keine Chance. Die können wir niemals besiegen. Wir sind doch nur so ein Wandervolk hier. Keine Waffen, keine Streitwagen, mitten in der Wüste unterwegs. Und was passiert? 4. Mose 14, 3b. Ist's nicht besser? Wir ziehen wieder nach Ägypten. An der Schwelle zum verheißenen Land. Befreiung aus Ägypten, einmal durch die 10 Plagen, das Rote Meer teilt sich, Bundesschluss am Sinai, unterwegs Versorgung vom Himmel, Wasser aus dem Felsen und sie sagen, lass uns wieder zurückgehen nach Ägypten. Was für eine Dramatik, die hier mitschwingt in dieser Aussage. Und Mose muss hier das Volk ganz eindringlich warnen und ihnen sehr deutlich zusprechen in 4. Mose 14, Vers 9. Fallt nur nicht ab von dem Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. So klar und deutlich ruft Mose ihnen zu und sagt, wir werden sie auffressen wie Brot. Der ganze Schutz ist gewichen. Ja, sie mögen Riesen sein, sie mögen große Mauern haben, aber der Herr, Yahweh, der Gott, der uns befreit hat, der ist auf unserer Seite. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das Problem ist, sie glauben nicht, sie verharren weiter in ihrem Unglauben und die ganze große Dramatik dieser ganzen Geschichte, die wir da lesen, 4. Mose, dass Gott diese ganze Generation, die aus Ägypten herausgeführt hat, diese ganze Generation muss errichten, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Zwei, die treu waren, die Gott geglaubt haben, dass Gott ihnen dieses Land geben wird, die anderen ermutigt haben und zugesagt haben. Und selbst der große Mann Mose, der Mann Gottes Mose, der als Freund Gottes bezeichnet wird, darf nicht in das verheißene Land gehen, weil er ungehorsam war. Das ist eine andere, die Geschichte, die wir da nachlesen können, mit einem Felsen und Wasser, den er sollte sprechen und er schlug. Und dieses kleine Ungehorsam in seinem Leben führte dazu, dass er nicht in das verheißene Land einziehen durfte. Was für eine Dramatik. Und hier vielleicht mal einmal einen ganz kurzen Einschnitt, wo wir in unsere Zeit einmal zurücksprechen, weil Paulus greift genau diese Begebenheit im 1. Korintherbrief auf und macht eine Rückblende in die Geschichte Israels und schreibt dann dort in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge aber sind uns zum Vorbild geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Paulus macht hier deutlich und sagt, schaut die Geschichte Israels an. Das ist geschehen, damit es uns heute zum Vorbild ist. Ja, auch wir haben ein Passahopfer, das haben wir schon gesehen. Aber nicht ein Lamm, sondern Jesus Christus. Auch wir haben eine Befreiung erlebt. Nicht aus Ägypten, aber aus der Sklaverei der Sünde. Auch wir sind auf einer Reise, wir sind unterwegs. Nicht nach Kanaan, sondern in den Himmel. In den Ort, den Gott für uns bereitet. Und was jetzt Paulus deutlich sagen möchte, ist, lasst uns nicht durch Sünde und Unglauben von diesem Ziel abbringen. Lasst uns lernen von der Geschichte Israels, lasst uns lernen in der Weise, dass wir Gott vertrauen und auch Gott die Treue und auch den festen Glauben halten, dass er uns an das Ziel bringen wird. Ja, manchmal stehen auch Riesen vor uns, manchmal haben wir es auch mit großen Mauern zu tun. Aber Paulus sagt, lasst uns ein Vorbild nehmen und festhalten an der Verheißung Gottes und uns nicht davon abbringen lassen. Dann sehen wir im 5. Buch Mose, da wird das Gesetz nochmal wiederholt, nicht wortwörtlich, sondern Mose wendet das Gesetz jetzt auch schon in die Situation des Volkes Israel an, aber es werden ganz große Teile nochmal neu wiederholt. Aber hier werden dann vor allen Dingen bei Mose am Ende, wo sie jetzt so am Rande des Landes Kanaan stehen, in der Ebene Moab, direkt vor dem Jordan, da wird von Mose nochmal ganz eindringlich zum Volk gesprochen, zu der nächsten Generation, die jetzt da vor ihm ist. Und er hält ihnen jetzt Segen und Fluch vor. Und wirklich in langen Kapiteln können wir lesen, wie er ihnen ganz klar sagt, wenn ihr gehorchen werdet, wenn ihr die Stimme gehorchen werdet, dann wird Gott euch segnen. Und wenn ihr ungehorsam sein werdet, wird Gott euch fluchen. Schauen wir mal, wie deutlich hier Mose das einleitet und wie klar er hier den Fokus sieht auf das, was Gott getan hat bisher in der Geschichte. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst. Also ganz klar hier angeschlossen an die Geschichte, an den Bund mit Abraham, dass du uns erwählt hast, mit Abraham ein Volk erwählt hast, ein Volk des Eigentums, Sinai. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein. Und jetzt kommen die Bedingungen, dass du den Herrn fürchtest, dass du seinen Wegen wandelst, seine Satzungen hältst. Und dann kommt der Segen hier zusammengefasst, 28,1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Ein reicher Segen, der hier verheißen wird. Aber auf der anderen Seite auch der Fluch. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann wird ganz klar gesagt, sie sind noch nicht mal, haben noch nicht einen Fuß in das verheißene Land hineingesetzt. Sie stehen am Jordan, im Begriff, in das verheißene Land einzuziehen. Und hier lässt Gott durch Mose ihnen ganz klar sagen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Segen und Fluch und auch schon das Gericht wird hier deutlich vor Augen geführt. Und das sind die Abschiedsworte von Mose, und dann stirbt er. Und dann wird die Staffel übergeben von Mose an Josua. Damit kommen wir dann das Buch Josua, was uns dann von der Landnahme beschreibt. Das Volk Israel zieht jetzt in das verheißene Land ein. Und dann sehen wir sehr deutlich, wie wir schon gesehen haben, bei all den anderen Verheißungen in Abraham, menschlich alles unmöglich. Kinder bekommen unmöglich, ein großes Volk werden alles unmöglich. Segen und Herrschaft Gottes von selbst unmöglich. Es ist immer Gott, der eingreift. Es ist immer Gott, der garantiert, dass sein Bund mit Abraham, dass sein Bund am Sinai in Erfüllung kommt. Und so sehen wir sehr deutlich im Buch Josua, Gott ist es, der die Schlachten Israels schlägt. Ich meine, was ist das für eine militärische Strategie, dass man um die Stadt des Feindes einfach so umherwandert und dann irgendwie mit Pauken und Trompeten und irgendwie in Musik da macht, erwartet man, dass man damit die Feinde besiegt. Ja, die Bibel beschreibt es so, das Volk Israel zieht um Jericho und die Mauern fallen. Und sie ziehen ein und nehmen die große Stadt Jericho in Besitz. Ohne Gott ist das Volk machtlos, was sich dann zeigt in einer Geschichte, die sich da abspielt, wo ein Sündenfall geschieht im Volk. Und dann sollte eine Schlacht anstehen, die weit kleiner war als so eine Stadt Jericho, so ein kleines Dörfchen Ai da gerade mal einzunehmen. Und da erlebt Israel auf einmal eine totale Niederlage. Aufgrund von Sünde und Schuld, die auf einmal im Volk geduldet und vertuscht wurde. Und die Bibel macht ja sehr deutlich, wenn ihr das Land bekommt, dann nur, weil Gott es euch gibt. Und nicht, weil ihr irgendeine militärische Stärke vorzuweisen habt. Also Gott sorgt für die Erfüllung der Verheißung an Abraham. Und am Ende des Josua-Buches, nachdem das Volk einzieht und dann die Stämme aufgeteilt wurden, die Stämme dann jeder für sich das Land in Besitz nimmt und dann das Volk Israel sich da ausbreitet im Land Kanaan, Josua 21,43 heißt es dann zum Ende, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsherum, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Was für ein Resümee, was für eine Zusammenfassung hier am Ende von Josua. Alles war so gekommen, wie Gott es gesagt hatte. Jetzt können wir unseren dritten Haken setzen. Am Ende des Josua-Buches merken wir, das Volk hat ein Land. Sie sind in das Land eingekehrt, sie haben sich aufgeteilt, sie haben sich ausgebreitet. Das Land, was Gott ihnen verheißen hatte, wurde ihnen tatsächlich gegeben. Und jetzt kommen wir zu Gottes König. Ab dem Richterbuch bis zum Ende des zweiten Chronikebuch, wenn man so möchte. Und wir schauen uns, wie wurde diese Verheißung realisiert. Zuerst, was wurde eigentlich verheißen? In 1. Mose 3, Vers 15, direkt nach dem Sündenfall, wird eine Verheißung gegeben, dass aus der Nachkommenschaft der Frau, also von der Eva, da wird ein Nachkomme sein, der wird der Schlange, den Teufel, den Kopf zertreten und ihn zermalmen. Und in 1. Mose 49, Vers 10, auch nochmal ein ganz bekannter Vers, es wird das Zepter, also als Königsherrschaft, ein Zepter, nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Hier wird die Königsherrschaft schon sehr deutlich verheißen im ersten Buch Mose. Eine ganz klare Verheißung. Dann habe ich jetzt noch nicht angeführt, aber wir haben es dann vorher schon mal gelesen gehabt, am ersten Tag, dass verheißen wurde im Abraham, aus seiner Nachkommenschaft werden Könige kommen. Später an Jakob nochmal wiederholt, aus seiner Nachkommenschaft werden Könige kommen. Und das sehen wir hier als Verheißung. Und aber auch hier beginnt es alles wieder mit einem Problem. Das große Problem ist, das Volk ist im Land, das Land ist eingenommen. Allerdings macht uns das Richterbuch dann klar, das muss man auch der Vollständigkeit halber sagen, sie haben nicht das ganze Land eingenommen, sondern haben immer noch Teile übrig gelassen. Immer so an irgendwelchen Rändern und so weiter waren noch Teile, die waren nicht eingenommen, erlebten immer noch Feinde. Und jetzt passiert etwas absolut Dramatisches in der Geschichte Israels. Das Volk Gottes kehrt ihrem Gott Yahweh den Rücken und wendet sich fremden Göttern zu. Und dann sehen wir ein weiteres großes Problem. Dieser siegreiche Feldzug des Josuas und des Volkes Israel kehrt sich einmal in das Gegenteil um und auf einmal sind es dort die Midianiter und andere kleine Völker, die auf einmal die Oberhand gewinnen und die Israel knechten. Und dann will Gott einen König haben anstelle der Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes, ausgeübt, haben wir gestern gesehen, durch Gottes Gesetz, durch seine Gegenwart. Und auf einmal sagt das Volk, nee Gott, dich wollen wir nicht mehr, wir wollen einen König. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, Gott sendet Richter und Gott setzt seinen König ein, der verheißen war. Nicht ein König, den das Volk wollte, Gott setzt seinen König ein. Das Buch Richter, das kann man natürlich alles ja nur, merkt ihr schon, nur so überblicksartig sagen, aber es geht auch einfach nur darum, die großen Linien zu erkennen. Das Buch Richter ist eigentlich ein Zyklus, also eine immer wieder abkehrende Folge von Sünde und Gnade. Sünde und Gnade. Das Richterbuch beschreibt die Zeit des Volkes Israel im Land Kanaan nach dem Tod von Josua. Übrigens, das sei noch dazu gesagt, Josua hat am Ende seines Lebens das Volk auch nochmal deutlich gewarnt, so wie schon Mose, ihnen auch nochmal Segen und Fluch vorgehalten. Und auch sie wirklich eindringlich gewarnt, am Gebot des Herrn festzuhalten. Doch das Volk achtet nicht auf die Warnungen von Mose und Josua und sie wenden sich fremden Göttern zu. Und es ist wirklich dramatisch, dann heißt es, da wächst eine Generation auf, die wusste nichts mehr von Gott. So, dass jetzt irgendwie Kinder heranwachsen, die überhaupt Gott nicht mehr kennen. Die kennen die Bibel nicht mehr, die kennen Jesus nicht mehr. So muss man sich das vorstellen. Eine Generation, die nichts mehr wusste von einem Gott, der unsere Vorfahren aus Ägypten befreit hat, der mit uns einen Bund geschlossen hat, der unter uns wohnte. Davon ist im Buch Richter nichts mehr zu sehen oder nicht viel zu sehen. Und damit verwerfen sie die Herrschaft Gottes und somit verlieren sie auch automatisch den Segen Gottes. Und das ganze Buch hindurch wiederholt sich eigentlich in einer Abwärtsspirale immer und immer wieder der gleiche Zyklus. Es beginnt mit der Sünde. Israel dient anderen Göttern und tut, was dem Herrn missfällt. Sie wenden sich von Gott ab und beten irgendwelche anderen Götter an. Dann kommt es, dass Gott ruft ein fremdes Volk, um Israel zu unterdrücken. Das merkt man, das ist Gericht Gottes. Das ist nicht so, weil das auf einmal Israel erschlafft wäre, militärisch gesehen, und die Feinde zu stark wären. Sondern nein, die Bibel lässt uns da nicht im Unklaren, dass das ein ganz klares Gericht Gottes ist. Dass er die Feinde erstarken lässt und dass er sie verwendet, um sein Volk zu strafen und zu richten. Und dann schreit Israel zu Gott, hilf uns, wir werden unterdrückt, uns wird die Nahrung gestohlen und so weiter, unsere Kinder werden entführt. Und dann erweckt Gott einen Richter, einen Retter, der dann den Bedränger oder die Bedränger besiegt. Das sind auch nicht sind ganz, ganz komische Persönlichkeiten, diese Richter, wenn wir das merken. Das sind keine richtigen Helden, die dort uns da beschrieben werden. Es gibt manche Richter, die sind sehr, sehr zwiespältig zu betrachten, wie zum Beispiel ein Simson, wo man nie so genau weiß, ist das jetzt ein Vorbild oder ist es eher ein Vorbild darin, wie man es nicht tun soll. Und dann erleben wir, dass das Land und Volk wieder Ruhe genießt. Und dann beginnt genau der Fall wieder bei 1 von vorne und es geht wieder von vorne los. Ein Zyklus von Sünde und Gnade. Und interessanterweise ist, wie ich schon sagte, die Richter sind keine Helden. Es ist nicht das, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Das merken wir, wenn wir die Geschichte lesen. Die werden nicht irgendwie glorifiziert als große Männer und Frauen Gottes, die dort auftreten. Das ganze Problem der Sünde und des Abfalls können auch diese Richter nicht abwenden. Die Richter schaffen eine kurzweilige Befreiung. Aber sie schaffen es nicht, das Volk wieder zurückzuführen zu Gott, in die wahre Anbetung hinein. Das ganze Buch Richter schreit eigentlich förmlich danach, dass jemand kommen muss, der besser ist als die Richter. Dass jemand kommen muss, der wieder die Herrschaft Gottes aufrichtet. Und interessanterweise ist, dass dieser Vers immer wieder wie ein Refrain wiederholt wird im Buch der Richter. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Das ist interessant, hier wird König erwähnt. Es gab keinen König. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man könnte sagen, absolute Anarchie. Jeder tat, was recht war in seinen Augen und wie er es wollte. Und dieses ganze Buch schreit gewissermaßen jetzt schon danach, oder der Schreiber des Richterbuches, natürlich von Gott inspiriert, lässt hier hinweisen und die ganze Situation beschreiben, es war kein König, der Gottes Interessen vertreten hätte. Und deswegen war absolutes Chaos da im Land. Dein erstes Buch Samuel, merken wir, die ganze Königsgeschichte beginnt mit einem Fehlstart. Erstmal wird uns da Samuel vorgestellt als wirklich ein großer Mann Gottes, als der größte Richter Israels. Als dieser Samuel aber alt wird und dann seine Söhne einsetzt, die dann in seine Nachfolge treten sollen, die das Volk richten sollen, dann sehen wir, dass diese Söhne korrupt sind. Böse Dinge taten sie, sie waren überhaupt nicht tauglich, um das Volk Israel so zu regieren oder so geistlich zu leiten, wie Samuel es getan hatte. Und dann kommen die Ältesten zu Samuel und sie fordern einen König. Und sie fordern nicht den König Gottes, dass sie nicht sagen, Gott, gib uns einen König, den du haben möchtest, der uns so regiert, wie du es haben möchtest, sondern nein, sie wollen einen König nach der Weise aller Heidenvölker. So einen König haben sie sich gewünscht. Und ein Kommentator, zitiere ich jetzt mal, der schreibt, finde ich sehr schön, bringt das auf den Punkt. Gott zürnt mit ihnen wegen ihrer Bitte, also die Bitte, einen König haben zu dürfen. Und Gott zürnt mit ihnen wegen ihrer Bitte nicht, weil sie einen König wollen. Weil das haben wir ja gesehen, ein König war auch verheißen. Das Problem war nicht, dass sie einen König wollten, sondern wegen ihrer Motivation für dieses Ersuchen. Sie möchten einen König anstelle von Gott, anstatt eines Königs unter Gott. In ihrem Wunsch, so wie die anderen Nationen zu sein, verwerfen sie Gottes Königsherrschaft über sie, welche sie einzigartig machte. Sie möchten eine Monarchie, also eine Königsherrschaft, anstelle einer Theokratie, einer Gottesherrschaft. Das ist hier das Problem, das müssen wir sehen. Das Problem ist, wie der Kommentator hier richtig schreibt, dass sie Gott verworfen haben. Das macht auch Gott ganz klar und deutlich. Er sagt zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. Und Gott gibt ihnen das, was sie dann haben wollen. Und dann wird Saul als ersten König gesalbt. Aber das Volk erfährt unter seiner Herrschaft keinen Segen. Dieser Segen Gottes, der mal über dem Volk war, diese Ruhe im Land, dieser Frieden, dass jeder in Ruhe und Frieden sein Leben gestalten kann, findet unter Saul überhaupt nicht statt. Weil Saul war ein Mann, der nicht in einem beständigen Gehorsam gegenüber Gott lebte. Und er tat sogar Dinge, die sehr böse waren. Er brachte zum Beispiel ein unerlaubtes Opfer beim Verzug von Samuel. Sie wollten in die Schlacht ziehen und die Männer fingen langsam an, alle auseinanderzugehen, weil sie wurden langsam mutlos. Und der Samuel, der guckt ganz halt auf die Uhr, der hatte zwar damals keine, aber der guckte die ganze Zeit und wartete, dass Saul wartete darauf, dass Samuel kommt. Und dann fängt er einfach selber an, ein Opfer zu bringen, was er absolut nicht durfte. Und Gott sagt dann, dass er ihn verwirft. Auf der anderen Seite hat er sich geweigert, über die Amalekiter den Bann zu vollstrecken. Ein Bann zu vollstrecken bedeutet, alles hinzurichten, das Vieh und alle Menschen, alle hinzurichten. Und Saul hat da die Hälfte einfach verschont. Hat da Vieh übrig gelassen, was besonders gut und wertvoll war. Er hat den König verschont, der Amalekiter. Und auch hier lässt Gott ihm ganz klar und deutlich sagen, dass durch Samuel sagen, dass Gott ihn verworfen hat. Und dann der Höhepunkt des Abfalls von Gott finden wir eigentlich, als da in 1. Samuel 28, als Saul zu so einer Totenbeschwörerin geht. Samuel war mittlerweile verstorben und durch so ein okkultes Ritual lässt er da den Geist Samuel wieder hervorkommen, um ihn zu befragen. Eine Tat, die vom Alten Testament und gerade vom Gesetz am Sinai absolut verboten war. Absolut verboten, jegliche Form von Okkultismus, jegliche Form von Wahrsagerei und Totenbeschwören und so etwas. Und Gottes Urteil musste dann folgen, 1. Samuel 15, 23, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Gott verwirft Saul. Und dann fragen wir uns, wie geht es jetzt weiter? Ist das Königtum am Ende? Nein, wir kommen dann in das zweite Samuel-Buch und da sehen wir dann die Regentschaft von David. Hier tritt David auf den Plan, nachdem das Volk einen König gewählt hatte, welchen sie haben wollten, erwählt sich jetzt Gott seinen König. Einen König, 1. Samuel 13, 14, nach seinem Herzen. Ein König nach den Vorstellungen Gottes. Ein König, so wie Gott sich ihn vorstellt, der regiert in einer Art und Weise, dass Gottes Herrschaft durch diesen König über das Volk zu allen Menschen ausgeweitet wird. Und David wird dann von Samuel zum König gesalbt und das ist eine ganz interessante Geschichte. Der Samuel kommt da zu Isai und lässt dann da alle Söhne sich aufstellen. Und dann sieht man schon gleich den ersten, ein großer und starker Sohn, der Erstgeborene. Und Samuel zückt sofort schon sein Salböl und will ihn schon salben und sagt Gott, nee, der nicht. Der nicht. Genau das hatten nämlich das Volk Israel gemacht. Saul war groß, war stark, war schön von Gestalt. Und sie haben gesagt, wow, der ist unser perfekter König, der muss es sein. Und was lernen wir hier? Gott schaut in das Herz. Gott sagt hier zu Samuel, nee, du siehst nur das, was vor Augen ist. Du siehst hier einen großen und schönen und starken Mann. Aber Gott sieht das Herz an. Und dann einer nach dem anderen, immer Gott sagt, nein, die will ich alle nicht haben. Und dann ist Samuel schon ganz verzweifelt und sagt, ist denn hier nicht noch ein Sohn, den du hast? Und sagt, ja, wir haben da irgendeinen David, unser Jüngster, der ist da gerade draußen bei den Schafen. Und dann kennen wir die Geschichte, dann kommt David und dann sagt Gott, der ist es. Und Samuel salbt diesen jungen David als König. Und dann in der Folge zeichnet sich David aus als ein Mann Gottes, der Gehorsam und Treue gegenüber Gottes zum Ausdruck bringt. Als dann die Geschichte mit Goliath kommt und alle Angst haben vor diesem riesen Goliath, dann ist David da und sagt, was verhöhnt dieser Unbeschnittene unseren lebendigen Gott, unseren Yahweh, was erlaubt er sich? Und dann zieht er dann den Kampf aus mit einer Schleuder und ein paar Steinchen, die ganze Rüstung Sauls, alles braucht er nicht. Und er schlägt, auch hier wieder sehen wir, er schlägt den Kampf Gottes gegen die Feinde Gottes und er zerschlägt hier den Goliath und das Volk Gottes ist siegreich. Oder dann in der Folge auch hat sich David herausgestellt als ein tapferer und erfolgreicher Krieger. Und Saul schickt ihn dann immer wieder los, seine Schlachten zu kämpfen. Und nach einem großen Sieg über die Philister, da kommen sie wieder zurück und die Frauen stimmen ein Lied an und sagen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. Und dann merken wir, wie die Eifersucht und der Zorn in Saul aufsteigt und in Folge will er diesen David loswerden. Er passt ihn überhaupt nicht mehr rein, er will ihn loswerden, doch David wird dann zum König. Und David trifft dann auch sehr gute Entscheidungen. Jerusalem wird zur Hauptstadt, er macht Jerusalem zu der Stadt Gottes, wo dann auch später der Tempel gebaut wird. Die Bundeslade, die komplett in Vergessenheit geraten war, also das Zeichen der Gegenwart Gottes, die irgendwo in so einem Schuppen irgendwo rumstand, diese Bundeslade lässt er wieder bringen nach Jerusalem als Zeichen, die Gegenwart Gottes kommt wieder zurück in unser Volk, in die Mitte unseres Lebens hinein, unser lebendiger Gott. Allerdings muss man auch sagen, und das macht die Geschichte auch klar und deutlich, David war alles andere als ein fehlerfreier Mensch. David war nicht jemand, der absolut fehlerlos gelebt hätte, der absolut ohne Sünde war, der nur das tat, was Gott von ihm wollte. Nein, das war er nicht. Wir sehen bei der ersten Überführung der Bundeslade, als er sie holen wollte nach Jerusalem, dann hat er es auf eine Art und Weise getan, wie man diese heilige Bundeslade nicht transportieren durfte. Wir kennen vielleicht die Geschichte, dass Gott vom Himmel den Ussa schlägt, als dann dieser Rinderkarren, wo jetzt die Bundeslade drauf war, das kam ins Wackeln und die Bundeslade war im Begriff umzufallen und der Ussa da sich davor schmiss und die auffiel, damit sie nicht in den Dreck fällt und Gott schlägt dort den Ussa da nieder. Die heilige Bundeslade, die man nicht einfach so anfassen durfte. Und dann macht es David das zweite Mal, da dann aber richtig, nach der Art und Weise, wie es vorgeschrieben war, und ein großes Fest, eine große Freude war dort. Dann sicherlich der Tiefpunkt im Leben von David, der Ehebruch mit Bathseba, seine Armee war im Kampf. Er geht dort auf dem Dach auf und ab, sieht da diese Frau, Bathseba, lässt sie zu sich kommen, es kommt zum Ehebruch. Dann will er den Mann, den Uriah, noch beseitigen lassen mit einer List. Doch dieser Uriah geht nicht auf die List ein, dass er irgendwie das tut, was David will. Und dann lässt er ihn eigentlich töten, indem er seinem Feldhauptmann Joab sagt, stell den Uriah an die vorderste Front im Kampf, also dort, wo der Kampf am heißesten ist, da wo sozusagen die Kämpfer direkt den Feindkontakt haben. Und dann passiert es auch, dass dieser Uriah wird getötet im Kampf. Und David nimmt sich die Bathseba zur Ehefrau. Ganz am Ende der Geschichte Davids sehen wir dann nochmal, dass er wahrscheinlich aus einer Haltung des Stolzes heraus, oder man weiß es nicht genau, will er auf einmal das Volk zählen lassen, seine Armee zählen lassen, um vielleicht zu wissen, wie groß und mächtig er mittlerweile geworden war. Und auch da kommt das Gericht Gottes über David, über das Volk in Form einer Pest. Doch hier sehen wir, das habe ich nochmal hingeschrieben, David musste auch schwere, wirklich schwere Konsequenzen seiner Schuld tragen. Und die größte Konsequenz, die er tragen musste, war sicherlich seine Familienprobleme mit seinen Kindern, die er hatte. Wirkliche Tragödie. Bis hin zum Aufstand gegen den eigenen Vater, die Rebellion und so weiter. Was war wirklich eine Geschichte, wo man wirklich denkt, hier muss jemand die Schuld seiner Sünde oder die Auswirkung seiner Schuld wirklich tragen. Aber was macht David zu einem sehr besonderen Mann? Und vielleicht blenden wir noch einmal wieder kurz in unser Leben hinein, um auch mal zu schauen, was hat denn diesen David aber so ausgezeichnet? Warum war David trotz dieser Sünde und trotz diesen Fehlern ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen? Das erste sehen wir bei David, habe ich als erstes Prinzip hingeschrieben. Gott achtet nicht auf das äußere Erscheinungsbild eines Menschen, sondern er sieht in das Herz. Unsere Treue, liebe Geschwister, unsere Treue beginnt bei uns im Herzen. Unser Gehorsam, unser Glaube beginnt bei uns im Herzen, dass wir uns dort vornehmen, zu sagen, Jesus, hier ist der Platz, wo du regierst, in meinem Herzen, in meinem Leben. Das sehen wir hier bei Gott, der viel tiefer schaut und der etwas in David gesehen hat, was Saul nicht hatte. Und David erkennt seinen Gott. Das sehen wir allein an den vielen Psalmen, die er schreibt. Eine innige Gottesbeziehung. Jemand hat zu Recht gesagt, die meisten Aussagen über Gottes Wesen, über Gottes Art, wie er ist, seine Eigenschaften, die meisten Aussagen finden wir komprimiert in den Psalmen. David wusste, wie sein Gott war. Er kannte ihn. Er hat viel über das Wesen und über die Eigenschaften Gottes geschrieben. David wusste auch ganz genau, wer bei ihm war. Er wusste, dass es Gott war, der ihn führte und leitete. Er wusste, dass es Gott war, der seine Schlachten kämpfte. David war auch jemand, der nicht blutrünstig war, wie viele andere Könige, sondern David war barmherzig. Er hätte sich sehr häufig den König Saul entledigen können, der ihm über 8 Jahre seines Lebens nachgejagt war, um ihn zu töten. Gott hat ihn oft in seine Hand gegeben, dass er einfach mit seinem Messer ihm nur die Kehle hätte durchschneiden müssen. Aber David war barmherzig und indem er auch sagt, ich werde nicht etwas tun und dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn anlege, das kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem sehen wir bei David, dass er sehr häufig immer danach fragte, was möchtest du, Gott? Ist es dein Wille? Sollen wir in den Kampf ziehen? Sollen wir es nicht tun? David lebte ganz praktisch nach dem Willen Gottes und ließ sich von Gott belehren und den Weg weisen. Und dann auch eine sehr wichtige Eigenschaft, David lässt sich korrigieren. Nach der schweren Schuld mit Bathseba, als er Nathan zu ihm kommt und ihm da diese Schuld eigentlich aufzeigt, dann sehen wir, wie David Buße tut. Was gerade in Psalm 51 auch so deutlich zum Ausdruck kommt, wie David sich tief beugt und Gott um Vergebung bittet, seiner Schuld, seiner Sünde, dass er da nichts schönredet, nichts gutheißt. Ganz anders als bei Saul. Als Samuel fragt, was hast du hier gemacht, dann sagt er, du kommst zu spät. Als er sagte, warum hast du hier den Bann nicht vollstreckt, naja, wir können ja die schönen Tiere Gott opfern. Immer ausreden, nicht in sich schlagen, nicht die Schuld bekennen. Doch hier ist David ist ein Mann, der zu seinen Fehlern steht, Buße tut und immer wieder aufs Neue mit seinem Gott den Weg geht. David hat auch Geduld. Wir müssen uns vorstellen, von dem Zeitpunkt an, wo Samuel ihn gesalbt hat als König, bis er tatsächlich König war, sind viele, viele Jahre ins Land gestrichen. Eine sehr schwere Zeit für David, aber er war geduldig. Er vertraute der Verheißung Gottes, dass Gott mit ihm sein wird. Und David ist sich auch seiner Stellung vor Gott bewusst. Und auch das machen die Psalmen so deutlich, dass er sich richtig sieht im Blick Gottes. Und hier können wir uns auch fragen, wie leben wir unser Leben, wie gestalten wir es? Ist David hier auch wirklich uns ein Vorbild für unser persönliches Glaubensleben? Sind auch wir Männer und Frauen, die so nach dem Herzen Gottes leben, unser Leben gestalten und einrichten? Vielleicht könnte man hier noch viele, viele Punkte mehr aufzählen. Es sind einfach so ein paar, die mir eingefallen waren. Und dann kommt dieser große Bund, den wir jetzt einmal lesen wollen. Wir merken, es hat alles etwas mit dem Bund zu tun. Vielleicht sagt sich vielleicht jemand, es ist fast schon eine Stunde rum und jetzt kommt er erst auf den Bund zu sprechen. Aber der Bund ist gewissermaßen der Höhepunkt im Leben Davids, also wo es hinmündet. Und deswegen war es mir wichtig, das erst richtig einzubetten. Aber lasst uns diese Stellen jetzt einmal lesen in 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16, da schließt jetzt eigentlich Gott auch am Ende des Lebens Davids einen Bund mit ihm. 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16. Eigentlich kann man das ganze Kapitel 7 lesen, aber ich fokussiere es jetzt wirklich nur auf die wesentlichen Aussagen dieses Bundes. 2. Samuel 7, ab Vers 12. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Ich will ihm Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Sünde begeht, will ich ihn mit Menschenruten und mit Schlägen der Menschenkindern strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königreich soll beständig sein auf ewig vor dir und dein Thron soll für immer bestehen. Hier lässt Gott durch den Propheten, hier David, ein paar ganz, ganz wichtige und zentrale Aussagen geben. Und zwar sehen wir das hier In Vers 13 haben wir es gesehen, 7 Vers 13, der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also hier wird David zugesagt, dass sein Königreich, dass sein Königtum auf ewig bestehen wird. Vers 16 auch nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, wo das Haus und das Königtum bestätigen soll. Dann wird hier auch gesagt, dass die Gnade Gottes von dem Hause Davids niemals weichen soll. Dann wird, in Vers 16 auch gesagt, Haus und Königreich soll auf ewig bestehen bleiben. Interessant ist hier zu beachten, das habt ihr sicherlich gemerkt, in dieser ganzen Verheißung, die hier David gemacht wird, fällt das Wort Bund nicht. Also wir lesen hier nichts von einem Bund in diesen Versen. Auch in diesem ganzen Kapitel werden wir nicht lesen, dass hier von einem Bund die Rede ist. Es gibt ja auch kein Bundeszeichen und auch kein Bundesmahl, was hier eingenommen wird. Sowohl bei Abraham wurde gegessen, als auch bei Mose wurde gegessen. Hier wird jetzt nicht gegessen. Hier wird auch kein Bundeszeichen vereinbart. Allerdings, wenn wir den Psalm 89 lesen oder den Psalm 137, also vor allen Dingen Psalm 89, da wird sehr, sehr deutlich der Bund David nochmal zusammengefasst, sehr deutlich auf den Punkt gebracht und da wird an ganz, ganz vielen Stellen als Bund bezeichnet. Und dieser Bund oder die Verheißung des Bundes tauchen auch auf wie gewissermaßen der Samuelbücher in so einer Klammer. Wir sehen da das Lied Hannas, das beginnt ja in 1. Samuel 1, wo sie ein Lied singt. Und in diesem Lied macht sie deutlich, in Vers 6 dann, 1. Samuel 2, der Herr macht lebendig und er führt herauf. Und auf der anderen Seite, der Herr wird seinen König Macht geben und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Also hier spricht Hannah prophetisch schon in der Vorschau auf das, was im Bund David realisiert wird, umgesetzt wird, erfüllt wird. Und am Ende der Samuelbücher, da singt David auch ein Lied. Und in diesen Liedern macht er auch deutlich, in Vers 1, 2. Samuel 22, und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und dann in Vers 22 sagt David, dass er die Wege des Herrn gehalten hat sein ganzes Leben lang. Also hier wird gewissermaßen wie so eine Klammer wird das eingebettet, dieser Bund, von dem Lied von Hannah, der Verheißung auf den Bund, bis hin zu David, der am Ende seines Lebens dann reflektiert und sagt, ich habe die Wege des Herrn gehalten. Trotzdem, und das sehen wir auch, hat David sich den Bund mit Gott nicht verdient. Das macht die Bibel auch deutlich. Gott hatte ihn, und das haben wir, glaube ich, jetzt schon gelernt bei Abraham und auch am Bund am Sinai, es ist nicht so, dass die Menschen sich so verhalten hätten, dass Gott sagt, hier muss ich unbedingt einen Bund machen. Hier kann ich gar nicht anders, hier muss ich jetzt einen Bund schließen. Und nein, wir sehen, dass es immer Gottes gnädiges Handeln, das vorausgeht, das zuerst die Initiative ergreift. Bei Abraham war es Gott, der Abraham berief, der ihn erwählt hat, und der ihnen dann Verheißung gegeben hat. Bei Mose war es erst die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, dann die Befreiung aus Ägypten durch das Rote Meer durch, die Annahme als das Volk Gottes und dann wurde der Bund geschlossen. Und auch hier, habe ich deswegen vorher auch so ausgeführt, so deutlich, ist es Gottes Erwählung. Es waren nicht Menschen, die sich einen König da ausgedacht haben oder die irgendwie gesagt hätten, oh, das wird bestimmt ein guter König sein, sondern es ist Gott, der Samuel beauftragt, den jüngsten Sohn Isais als König zu salben. Es ist sein König, den er beruft. Und der auch, obwohl er fehlerhaft ist und obwohl er auch nicht sündlos ist, aber trotzdem Gottes König ist. David war auch ein Mann, dessen Hände voller Blut war. Es wird auch deutlich, er hat viele, viele Schlachten geschlagen, unzählig viele Kriege geführt. Und so war er nicht in der Lage, und das macht die Schrift auch deutlich, für Gott ein Haus zu bauen. Das geht den Versen hervor, dass er so in seinem Haus wahrscheinlich sitzt und sich überlegt, Mensch, ich sitze hier in einem super Haus aus Zedernholz und die Bundeslade Gottes steht in einem Zelt. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch für Gottes Gegenwart muss doch auch ein Haus gebaut werden. Und Gott sagt dann am Anfang, ich habe nie danach gefragt, dass ich ein Haus haben möchte. Ich bin immer umhergezogen mit meinem Volk. Ich war immer mitten unter ihnen. Ich habe nicht gefragt nach einem Haus. Wenn du mir aber schon ein Haus bauen willst, dann wirst es nicht du tun, sondern es wird dein Nachkomme tun. Was wir auch ja hier gelesen haben in dieser Verheißung. Salomo ist dann der Mann, der diesen Tempel, das Haus Gottes, baut. Also David durfte kein Haus bauen. Stattdessen würde Gott für David ein Haus bauen. Das ist ein sehr interessantes Wortspiel im Hebräischen, weil es das Wort Haus zwei Bedeutungen haben kann. Das hebräische Wort Bayit kann einmal ein Haus bedeuten, wo man drin wohnt, aber das Wort Bayit kann auch ein Haus sein im Sinne einer Familie, einer Dynastie, einer fortlaufenden Familiengeschichte. Das kann auch das Wort Haus heißen. So ähnlich wie im Neuen Testament gesagt wird, er und sein ganzes Haus ließ sich taufen. Also er und alle, die in seinem Haus waren. Womit nicht das Haus aus Steinen gemeint ist, sondern die Menschen in dem Haus. Und hier sagt Gott zu David, nein, du darfst mir kein Haus bauen aus Stein, aber ich werde dir ein Haus bauen, und zwar aus Menschen. Eine Dynastie. Und zwar eine Dynastie, eine Königsherrschaft, die ewig Bestand haben wird und die nie vergehen wird. Wir fragen uns wieder, ist es ein bedingter oder ein bedingungsloser Bund? Das haben wir uns ja immer gefragt, der Abraham-Bund, bedingungslos. Gott schließt alleine den Bund. Bei Mose sehen wir schon ein bedingter Bund. Beide Seiten verpflichten sich, etwas zu tun. Und was haben wir jetzt hier für einen Bund? Der Bund mit David hatte einen bedingten, aber auch einen bedingungslosen Aspekt. Das haben wir auch schon gelernt, so wie alle Bündnisse eigentlich. 2. Samuel 7, Vers 14, kommt hier nämlich auf einmal ein Vers hier mittendrin, was uns irgendwie komisch erscheint. Ne? In 2. Samuel 14 haben wir gelesen, wenn er sündigt, also der Nachkomme Davids, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Also wir sehen, das Königtum, das was Gott jetzt hier David verheißt in diesem Bund, dieses Königtum wird auf ewig Bestand haben. Aber, und so ist es auch wieder wie bei allen anderen Bündnissen, um in den Segen, um in den Genuss des Bundes zu kommen, muss derjenige persönlich gehorsam und Glauben haben gegenüber Gott. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Gott wird Segen schenken, Ruhe und so weiter, aber er wird auch schlagen, er wird auch disziplinieren, wenn jemand nicht sich an das hält, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Er wird zurückgewiesen werden, er wird diszipliniert werden, ja, er wird sogar entfernt werden, was wir ja dann auch in der Geschichte Israels und der Könige sehen. Also nochmal in Psalm 89 und 132 wird die Verheißung dann ganz klar als Bund erwähnt, aber es wird dort auch eine Bedingung auch genannt. Ein bedingter Bund. Psalm 89, 31 bis 33, hören wir mal hin. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen, also die Söhne Davids, und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Also hier scheint das so, als ob der Bund, den Gott hier mit David geschlossen hat, eine Bedingung hat, dass man gehorsam sein muss. Sonst wird man gestraft, die Sünde wird heimgesucht, man wird mit Missetaten geplagt und so weiter, was hier steht. Ah, Entschuldigung, ich habe den Text gar nicht gezeigt. Ja. Oder im Psalm 132, Vers 12. Werden deine Söhne meinen Bund halten und meine Gebote, dass ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen ewiglich. Also die Söhne, die Nachkommen Davids, werden sie meinen Bund halten und mein Gebot halten. Dann werden sie auf dem Thron sitzen ewiglich. Scheint so, als ob das eine Bedingung hat. Aber dann wiederum macht David sehr deutlich, dass es auch bedingungslos ist. Psalm 89, 34 bis 36, hier sagt Gott, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden, also von David wieder, und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Ganz klar sagt Gott hier, dass er seinen Bund einhalten wird, komme, was wolle. Bedingter oder bedingungsloser Bund. Und ich glaube, wir müssen hier wie in den anderen Bündnissen auch immer sehen, eine größere Erfüllung dessen, was hier geschrieben steht. Ich glaube, das habt ihr auch schon bestimmt schon öfter mal gehört, hier auch in Predigten oder in Bibelstunden, dass man oft die Verheißung im Alten Testament, dass diese Verheißungen oft zwei Ebenen haben. Eine Ebene, die sich sehr direkt und unmittelbar erfüllt, dann aber eine zweite Ebene, die weit in die Zukunft hinausreicht. Es wird dann oft in Büchern so ein Bild verwendet, dass wenn man auf einem Berg steht, das konnte ich in den Alpen, wo ich mal auf so einem Berg oben stand, auf so einem 3000er sehr gut sehen, man sieht die ganzen nächsten Bergspitzen. Man kann so 4, 5 Bergspitzen sehen, aber man kann beim besten Willen nicht erahnen, was für Abstände, also was für Abstände dazwischen sind, wo die Täler sind, zwischen den Bergen. Und so ähnlich verhält sich das mit der biblischen Prophetie. Man schaut auf etwas, was auf den ersten Berg, und dann sieht man auf den zweiten Berg, aber man sieht nicht, was dazwischen ist. Und so sind oft die Verheißungen, die haben eine direkte Erfüllung, aber dann auch noch eine viel weitere Erfüllung. Und die erste Erfüllung sehen wir hier bei Salomo, ganz klar hervorgeschattet. Der erste Nachkomme Davids, der auf seinem Thron sitzen wird. Und da trifft genau das ein, was die Schrift hier sagt. Der Salomo nämlich, der am Anfang einen sehr guten Anfang machte, wich dann ab von Gott, wendete sich vielen Frauen zu, wendete sich dem Götzendienst zu und Gott musste ihn strafen. Gott musste sozusagen auch die ganze Nachkommenschaft, die dann von Salomo ging, musste er strafen, weil sie alle oder fast alle nicht mehr in den Wegen wandelten, so heißt es dort, ihres Vaters Davids. Aber auf der anderen Seite sehen wir dann natürlich auch eine endgültige Erfüllung dieser Davids-Verheißung in Jesus Christus, der als Sohn Davids im Neuen Testament bezeichnet wird. Und er ist derjenige, der absolut wieder gehorsam ist. Jesus Christus ist der, der alle Bedingungen erfüllt. Er ist derjenige, der letztendlich der König ist, von dem hier in diesem Bund gesprochen wird. Er ist der Sohn Davids, der König aller Könige, er ist der Messias, er ist der Gesalbte Gottes. Er ist derjenige, der diese Verheißung dann in Gänze erfüllt. Weil von 2. Samuel 7 an warten wir eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, und das Volk wartet darauf, dass endlich mal der König Davids kommt oder der König Gottes kommt in der Nachkommenschaft Davids, der das erfüllt, was hier gesagt wird. Eine ewige Königsherrschaft, der Thron, der nie weichen wird. Doch dann sehen wir, dass das Reich Gottes wird errichtet von dem Messias oder Christus. Das Wort Messias kommt von der Gesalbte, so wie man einen König gesalbt hat. Es war ein Gesalbter, das ist der Messias. Und Christus ist einfach nur die griechische Übersetzung von diesem selben Wort, der Messias. Salomo tritt dann in die Nachfolge Davids an und er regiert sehr weise. Er bittet Gott um Weisheit und Gott gibt ihm Weisheit und noch vieles mehr dazu. Er bringt das Land in Sicherheit und Wohlstand. Und ich glaube so, man kann wirklich sagen, zu den ersten Jahren der Regierung von Salomo lebte das Land in einer Blütezeit, wie es nie wieder gelebt hatte. Während der Regierungszeit wird der Tempel gebaut, ein prächtiges Bauwerk, wo Gottes Herrlichkeit drin wohnt, wird ganz feierlich eingeweiht, mit einem Gebet auch, eine symbolische Wohnstätte für Gott. Noch nie zuvor hat es eine Nation so gut gehabt. Man kann wirklich sagen, so am Ende von 1. Könige 11 haben wir den Gipfel des Alten Testamentes erreicht. Den Gipfel der Verheißungen Gottes erreicht. Es sieht so aus, als ob Gott alle seine Verheißungen erfüllt hat. Es sieht so aus, als ob das Reich Gottes endlich gekommen ist. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Bei der Einweihung des Tempels betet Salomo dann: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen. Ganz klar, alles ist gekommen, wie Gott es gesagt hatte. Alles, was Abraham verheißen wurde, ist erfüllt. Gottes Volk, Gottes Herrschaft und Segen, Gottes Ort und König. Sehen wir nochmal, Gottes Volk, sie sind Gottes Volk, aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. 1. Könige, Kapitel 4, Vers 20. So wie Gott es versprochen hatte, zahlreich wie der Sand am Meer. Gottes Ort, sie befinden sich an Gottes Ort. So war Salomo Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens, bis an den Strom Ägyptens. Das war genau das Land, was Gott dem Mose verheißen hatte. Dann sehen wir Gottes Herrschaft und Segen. Sie erfreuen sich an Gottes Herrschaft und Segen. Die Bundeslade, das Symbol der Herrschaft Gottes, befindet sich im Tempel. Die Herrlichkeit Gottes ruht über den Tempel. Und sie sind gesegnet, wie es heißt. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von dann bis Beersheba, solange Salomo lebte. Was für ein Segen, was für eine Ruhe, was für ein wunderbarer Zustand. Man könnte sagen, die paradiesischen Zustände sind hier wiederhergestellt. Das Volk ist da an Gottes Ort und Gottes Herrschaft und Segen ergeht über das Volk. Durch den Tempel, durch die Gegenwart, durch das Gesetz und das Gebot Gottes. Und jetzt können wir auch den vierten Haken dran machen und können sagen, Gottes Volk, Gottes Herrschaft und Segen, Gottes Ort, Gottes König ist erfüllt. Wirklich? Sehr schön, ne? Wenn ich jetzt Amen sagen könnte, wäre es schön. Es gibt leider ein Problem. Und zwar nicht ein kleines Problem. Und zwar sind das alles, was ab 1. Könige 12 dann passiert. Ein riesengroßes Problem. Israel war 120 Jahre lang unter Saul, David und Salomo vereinigt gewesen. Doch dann kommt der Fluch, den Gott hier in dem Bund von David hinterlegt hat. Salomo, habe ich jetzt schon angedeutet, wendet sich ab von Gott, wendet sich dem Götzendienst zu, viele Frauen. In der Folge sein Sohn Rehabiam, der lässt sich da schlecht beraten von den jungen Brüdern. Hätte er mal lieber auf die Alten gehört, die gesagt haben, mach mal ein bisschen milde. Das Volk hat schon hart geknechtet, es wurde so viel gebaut, es wurde so viel Erneuerung gemacht im Land, gönn ihnen mal eine Pause. Die Jungen haben gesagt, ach was, noch viel strenger, noch viel härter. Das Volk musst du richtig mal hart dran nehmen. Und dann kommt es zur Reichsteilung, das Südreich, zwei Stämme, Juda, unter Rehabiam und im Nordreich die 10 Stämme, Israel und Jerobeam. Der Jerobeam führt dann da etwas ein, was absolut grausam ist. Er bringt einen Götzendienst hinein als Ersatz für den Dienst im Tempel. Er hat natürlich Angst, wenn die ganzen 10 Stämme immer nach Jerusalem reisen, um dort im Tempel anzubeten, dann fallen sie irgendwann mal mehr wieder ab. Dann lässt er 2 große Stierbilder aufbauen, in Dan und Beersheba lässt er die aufbauen, einmal ganz oben im Norden und einmal ganz unten im Süden. So dass alle da gut hin können. Und er sagt, seht Israel, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Und er ersetzt jetzt hier einen Yahweh, also die wahre Yahweh-Anbetung ersetzt er hier durch einen Götzendienst. Und die ganzen Könige, die danach Jerobeam kommen, alle Könige des Nordreiches sind nur böse. Und es heißt immer, und sie taten das, oder sie lebten in den Wegen Jerobeams. Indem sie immer wieder diese Götzen anbeten, indem sie sich auf den Höhen Götzenstatuen machten und genauso anbeteten und huldigten wie die ganzen Heidenvölker. Im Südreich sieht es nicht besser aus, da sind ein paar wenige gute Könige, aber grundsätzlich auch eine Riesenkatastrophe. Und dann kommt das, was Mose, bevor sie den ersten Fuß ins verheißene Land gesetzt hatte, gesagt hatte, Gott wird euch aus diesem Land herausreißen und er wird euch zerstreuen unter alle Völker. Wenn ihr nicht das tun werdet, was er euch sagt. So kam es dann, das Nordreich zuerst, 722 vor Christus, kommen die Assyrer mit ihrem Riesenreich. Und auch hier macht die Bibel sehr, sehr deutlich. Es ist nicht, dass die Assyrer so ein Riesenweltreich waren, dass das Nordreich militärisch keine Chance hatte, sondern nein, die Bibel macht deutlich, Gott hat sie in ihre Hände gegeben. Er hat sie dahin gegeben. Und das Südreich, dann einige Jahre später, 586, unter Nebukadnezar kommen die Babylonier und verschleppen auch das Südreich in die Gefangenschaft, in das Exil. Und wir fragen uns, Gottes Volk nicht mehr da, zerstreut in alle Welt, das Nordreich völlig untergegangen. das Südreich irgendwie da vermischt in das babylonische Großreich, später dann das persische Großreich. Gottes Herrschaft und Segen war weg. Schon im Buch Hesekiel, so wirklich sehr dramatisch, verlässt die Herrlichkeit Gottes, wie diese Wolke verlässt den Tempel und verschwindet Richtung Osten. So ein ganz dramatisches Bild dafür, Gott verlässt sein Volk. Er geht aus ihrer Mitte hinweg, der Segen verwandelt sich in Fluch. Der Ort Gottes auf einmal völlig den Feinden überlassen, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, alles völlig liegt brach. Das Land ist wieder dahin und Gottes König, es gibt keinen König mehr. Geknechtet unter Großherrschaften der Assyrer, der Babylonier, der Perser. Und hier könnte man meinen, alle Haken, die wir da gerade so schön gemacht haben, die können wir alle wieder wegstreichen. Alles, was Gott dem Abraham gesagt hat, ist einmal kurz aufgeleuchtet, wie ein Strohfeuer, was auf einmal richtig hell leuchtet, aber genauso schnell ist es auch wieder ausgegangen. Und wir alle wissen, die Geschichte geht aber weiter. Die Geschichte geht weiter und wir haben es immer wieder in diesen ganzen Abenden schon angedeutet. Es gibt nur einen, der Gottes Volk erfüllen kann. Es gibt nur einen, der Gottes Herrschaft und Segen bringen kann. Es gibt nur einen, der Gottes Ort erschaffen kann. Und es gibt nur einen, der wirklich König ist an Gottes Stadt. Und das ist Jesus Christus. Und da dürfen wir uns morgen drauf freuen, zum Abschluss des neuen Bundes, wie Jesus Christus diese Geschichte wieder auffasst und im Neuen Testament zu einer endgültigen Erfüllung führt. Und da, glaube ich, dürfen wir wirklich alle sehr gespannt sein, wie diese Geschichte weitergeht. Der Herr segne uns im Nachdenken über das heute Gehörte. Und mein Wunsch und Gebet ist es wirklich, dass uns das irgendwie hilft, die biblische Geschichte für uns noch besser einzuordnen, besser zu verstehen. Und hoffentlich jetzt, dass wir alle so gespannt hier sitzen und jetzt erwarten, ja, wie erfüllt Jesus Christus jetzt diese ganzen Verheißungen? Wie ist er derjenige, der so hoch und erhaben ist? Dass wir wirklich über ihn staunen, ihn anbeten und ihn verherrlichen. Das wollen wir morgen hier gemeinsam im Gottesdienst tun. Der neue Bund, das, was Jesus gebracht hat, was Gott verheißen hat. Der Herr segne uns. Amen.